Einen wunderschönen guten Morgen. Wir befinden uns im Jahre 362 nach Christus. Ganz Galatien ist von heidnischen Priestern der Römer besetzt. Ganz Galatien? Nein. Eine von unbeugsamen Christen bevölkerte Gemeinde hört nicht auf, den falschen Göttern Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Priester, die in dem befestigten Tempel der Roma und des Augustus dienen. Der römische Kaiser Julian wird darüber unterrichtet und er nimmt die Situation genau unter die Lupe. Er vermutet als Grund für den stetig wachsenden Einfluss der Christen vor allem ihre Menschenfreundlichkeit gegenüber Fremden. Auch dieser bedingungslose Einsatz für die Bestattung von Toten ist so nicht bekannt. Also schreibt er einen Brief an seinen Oberpriester, Arsatius von Galatien. Julian ermahnt ihn eindringlich, für die Erneuerung des römischgläubigen Lebens Sorge zu tragen. Und er hat auch genaue Vorstellungen davon, wie das Ganze funktionieren soll. Er fordert unter anderem ein umfangreiches soziales Wohltätigkeitsprogramm ins Leben zu rufen. In jeder Stadt sollen Herbergen errichtet werden. Arme, Fremde, Bettler sollen finanziell unterstützt werden. Die Priester sollen auf einmal praktische Nächstenliebe leben. Und Rom will das Ganze finanziell unterstützen. Die spannende Frage, ob Julian mit diesen Maßnahmen Erfolg hatte und den Einfluss der Christen eindämmen konnte, lässt sich nicht beantworten. Nur ein Jahr, nachdem er diesen Brief geschrieben hat, ist er verstorben und damit wurde auch sein Reformprogramm eingestellt. Uns bleibt also nur die Darstellung des christlichen Historikers Sozomenos, die einen unüberhörbar triumphierenden Unterton hat. Er schreibt nämlich, Julian habe zur Erneuerung seiner Kirche versucht, christliche Gepflogenheiten zu imitieren. Aber es hat nichts gebracht. Wie kam es dazu, dass Julian die Wohltätigkeit, die praktizierte Nächstenliebe der Christenheit, als so einflussreich empfand? Wie kam es, dass diese Liebe unter den Christen so groß war, dass schon im zweiten Jahrhundert, also gerade als sich die ersten christlichen Gemeinden gebildet hatten eigentlich, verschiedene Philosophen und Schriftsteller das Zusammenleben der Christen einfach nur mit der Überschrift »Sie lieben einander« versahen? Hatten die Christen die Nächstenliebe komplett neu erfunden? Das Gebot der Nächstenliebe ist nichts rein Christliches. Es steht schon in der Tora und gehört somit zum Grundbestand der jüdischen Lehre. Da steht Nächstenliebe, was soll das? Kann man nicht so gut lesen, leider. Die nächsten Folien sind besser zu lesen, da ist die Schrift dann schwarz. Den großen Unterschied macht im Christentum vor allem die Verbindung mit der Gottesliebe zum Doppelgebot. Wobei Verbindung hier schon fast eher eine Erläuterung des Ganzen ist. Warum, werdet ihr gleich sehen. Lasst uns den Text dazu angucken. In Markus 12 tritt ein jüdischer Gelehrter, Schriftgelehrter an Jesus heran und fragt ihn nach dem wichtigsten Gebot. Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Der Schriftgelehrte antwortet zustimmend, woraufhin Jesus ihm bescheinigt, nicht weit entfernt vom Reich Gottes zu sein. Dieses Gebot der Nächstenliebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Woher stammt das eigentlich? Und warum ist es für Jesus so unglaublich wichtig, dass er es mit diesem Gebot, Gott zu lieben, gleichstellt. Dafür müssen wir, wie eingangs schon erwähnt, uns das Ganze mal im Alten Testament angucken. Um genau zu sein, im 19. Kapitel vom 3. Buch Mose. Die Rabbiner haben sich natürlich ausführlich mit den Texten der Tora beschäftigt in den letzten 2000 Jahren. Und so auch mit diesem Kapitel. Das 3. Buch Mose wird unter den Rabbinern mit seinen Bestimmungen und Geboten als Kurzfassung der gesamten Tora ausgelegt. Ich werde jetzt nicht das gesamte Kapitel mit euch studieren, dafür fehlt jetzt heute die Zeit, aber ich möchte euch etwas vorstellen, was mir aufgefallen ist, als ich dieses Kapitel gelesen habe, und lest zu Hause das Kapitel doch einfach mal unter diesem Gesichtspunkt. Wir finden im 3. Mose um das Gebot der Nächstenliebe herum immer wieder Formulierungen, die auch zusammengestellt werden können. Hier kommen jetzt mal ein paar Beispiele. In Vers 2 steht, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. In Vers 37, ganz am Ende dann, lebt nach meinen Ordnungen und Geboten und befolgt sie. Ich bin der Herr. Das ist jetzt noch nicht sonderlich verwunderlich. Das hat Gott ja oft gemacht, dass er am Anfang eines Textes gesagt hat, ich bin heilig, und am Ende eines Textes, und jetzt bitte haltet euch auch dran. Etwas praktischer. Vers 3. Jeder von euch soll seine Mutter und seinen Vater achten und den Sabbat als Ruhetag einhalten. Ich bin der Herr, euer Gott. Später im Text finden wir dann in Vers 32, steht in Gegenwart alter Menschen auf und begegnet ihnen mit Respekt. Habt Ehrfurcht vor mir, dem Herrn, eurem Gott. Oder nochmal ganz direkt, Vers 11. Ihr sollt nicht stehlen, nicht lügen und einander nicht betrügen. Die Verse 35 bis 36. Beugt nicht das Recht, betrügt nicht mit falschen Maßen und Gewichtsangaben, sondern verwendet genaue Waagen und richtige Gewichtssteine. Eure Hohlmaße für Getreide und Flüssigkeiten dürfen nicht gefälscht sein. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten befreit hat. Ich denke, ihr erkennt das Prinzip, das ich euch aufzeigen will. Es gibt ganz ähnliche Formulierungen, und eine steht immer vor dem Gebot der Nächstenliebe und eine nach dem Gebot der Nächstenliebe. Dabei geht es um viele verschiedene Themen in diesem Kapitel, die eher wie ein Sammelsurium von Vorgaben wirken. Es geht um Eltern und Alte, wie wir gerade gesehen haben. Es geht um Feiertage. Es geht um Gott selber, um die Opfer, die Gott zustehen. Es geht um die Armen, die Betrogenen. Es geht um die Tagelöhner, die Verleumdeten, Verhassten. Es geht um die Fremden. Aber es geht auch zum Beispiel um Tiere und um Pflanzen und Früchte. Und im Zentrum von dem Ganzen, oder fast genau im Zentrum, steht dieses Gebot der Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. Warum ist das so? Um das zu verstehen, müssen wir noch etwas tiefer in den Text eintauchen. Den Text kann man nicht nur als eine Sammlung von Geboten für mich sehen, sondern er beginnt mit den Worten, der Herr befahl Mose, der ganzen Gemeinschaft der Israeliten dies mitzuteilen. Es sind also Aussprüche Gottes, etwas, was Gott uns erklären möchte, was Gott uns näher bringen möchte. Er gibt uns hier nicht einfach nur Gebote, sondern lasst uns das Ganze mal lesen aus der Perspektive des anderen. Er erläutert uns in dem ganzen Kapitel die Rechte des anderen und was für Konsequenzen das für unser Leben hat. Vater und Mutter haben das Recht, geehrt zu werden. Sie haben Großes vollbracht in dem sie ein Kind großgezogen haben. Komplett anderes Thema. Obstbäume werden auch behandelt in dem Kapitel. Sie haben das Recht, sich frei zu entfalten. Sie haben das Recht, zu wachsen und zu gedeihen. Und deswegen steht in dem Kapitel, 3 Jahre lang dürfen Obstbäume nicht angerührt werden. Im 4. Jahr hat Gott dann das Recht, seine erste Ernte zu fordern. Und ab dem 5. Jahr habe ich das Recht zu ernten. Wenn wir das Kapitel unter diesem Gesichtspunkt betrachten, wird ganz schnell deutlich, warum diese Reihe so unterschiedlich wirkt. Die Beispiele, die behandelten Themen in diesem Kapitel sind unterschiedlich. Aber der Respekt und die Rücksicht, die den Dingen entgegengebracht wird, sind immer gleich. Gott zeigt hier, alles und jeder in deinem Leben hat eine Würde, die Gott ihm zuspricht. Und diese Würde darfst du nicht verletzen. Das gilt insbesondere dann, wenn er seine Rechte nicht selbst vertreten kann. Dabei ist es vollkommen egal, ob es ihm rechtlich nicht möglich ist, wie dem Fremden, der irgendwo vielleicht als Flüchtling ist und rechtlich damals im Israel einfach eine geringere Stellung hatte als ein Israelit. Er darf nicht unterdrückt werden. Es ist egal, ob es ihm aus Unwissenheit nicht möglich ist, wie dem Einkäufer, der darauf vertrauen muss, dass der Verkäufer eine anständige Waage und ein anständiges Hohlmaster hat. Es ist vollkommen egal, ob er sich nicht artikulieren kann, wie beispielsweise der Baum, der sich gegen einen verfrühten Rückschnitt oder eine verfrühte Ernte nicht wehren kann. Oder ob es ihm aus irgendeinem anderen Grund nicht möglich ist, sich zu wehren. Alles, was in einer solchen Position ist, alles und jeder, ist auf Gottes Beistand angewiesen. Und diesen Beistand gewährt Gott hier schon im Voraus, indem er seinem Volk diese Ansage macht, und das über ein ganzes Kapitel hinweg. Achtet die Würde des anderen, nutzt seine Schwäche nicht aus. Und im Zentrum von allem steht dieses große, neben dem Gebot, Gott zu lieben, wichtigste Gebot: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ich glaube, dieser Satz ist uns allen recht geläufig. Aber im Hebräischen ist er deutlich offener gehalten, als es uns in der deutschen Übersetzung vorkommen mag. Im Hebräischen steht dort: Liebe deinen Nächsten, er wie du. Eine direktere oder wörtlichere Übersetzung wäre also eigentlich nicht liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Er ist wie du. Genauso wie du hat er in seinem Leben verschiedene Erfahrungen gemacht. Genauso wie du trägt er sein Päckchen mit sich rum. Dinge, die ihn geprägt haben von früher. Genauso wie du hat er Verletzungen erfahren. Und genauso wie du ist er unvollkommen und fehlerhaft. Um das zu erkennen in unserem Gegenüber, brauchen wir oft das Gespräch. Wir müssen die Beziehung aufbauen. Es ist jetzt 4 oder 5 Wochen her, da durfte ich das ganz praktisch erfahren. Ich hatte eine ziemlich harte Nacht hinter mir. Phil, mein 2-jähriger Sohn, wollte einfach nicht einschlafen bis, ich glaube, 1:30. Dann bin ich irgendwann eingeschlafen. Um 4 Uhr wollte der Hund raus. Nicht nur einmal. Der Wecker hat dann natürlich viel zu früh geklingelt. Ich habe auf mein Handy geguckt und 2 Kolleginnen hatten sich krank gemeldet. Es war schon klar, an dem Tag würde ich erst sehr spät abends nach Hause kommen, weil der Tag vollgepackt war mit Terminen. und dementsprechend gut gelaunt bin ich zur Arbeit gefahren. Herrlich, solche Tage. Mein Nervenkostüm war etwas dünn und kaum, dass ich meine Jacke ausgezogen habe, kommt meine Kollegin um die Ecke. Und wie soll das heute wieder laufen? Ich war sehr begeistert über diese Begrüßung und habe zurückgeblafft. Wo soll ich das denn wissen? Ist doch der gleiche Wahnsinn wie immer. Absolutes Chaos hier. Ich kann euch sagen, das war nicht die Antwort, die sie hören wollte von mir. Und wir sind uns dann den Rest des Vormittags erstmal aus dem Weg gegangen. Als sich die Gemüter wieder etwas beruhigt hatten, haben wir dann nochmal miteinander geredet. Und sie entschuldigte sich bei mir und erzählte mir, dass sie in der vergangenen Nacht sehr schlecht geschlafen hätte und privat ziemlichen Terminstress hätte. Dass sich dann noch zwei Kolleginnen krank gemeldet haben, hat ihr den Rest gegeben und sie war schlecht gelaunt zur Arbeit gefahren. Ich konnte die Situation komplett nachvollziehen. Ja? Und entschuldigte mich dann ebenfalls bei ihr. Wir konnten erkennen, dass wir beide ganz ähnliche Gründe hatten für ein ganz ähnliches Fehlverhalten. Und wenn wir nicht miteinander geredet hätten, hätte das wahrscheinlich noch lange zwischen uns gestanden und wir hätten beide gedacht, boah, die blöde Kuh, der blöde... Aber so konnten wir über die Situation lachen am Ende und das Ganze hat sich entspannt. Liebe deinen Nächsten, liebe deinen Mitmenschen, er ist wie du. Genauso wie du ist auch dein Nächster ein Sünder. Jemand, der Fehler macht. Jemand, der verloren ist und der vollkommen auf Gottes Gnade angewiesen ist. In Prediger Kapitel 7 schreibt Salomo: Denn kein Mensch ist so gerecht, dass er nur Gutes tut und niemals sündigt. Schau dich um. Schau dich mal hier in der Gemeinde um. Schau dich bei dir auf der Arbeit um. Im Fitnessstudio. Wo auch immer du bist. Beim Eisessen. Es ist vollkommen egal, wo du bist. Alle, die du siehst, sündigen, sind Sünder und sündigen jeden Tag aufs Neue. Sie alle sind auf Gottes Gnade angewiesen. Es ist vollkommen egal, wer dir gegenübersteht. Es ist vollkommen egal, wie sauer und wütend du vielleicht auf ihn bist, weil er sich dir gegenüber versündigt hat. Du hast nicht das Recht, ihn zu verletzen und ihm die Würde zu nehmen. Wenn beide Parteien in einem Konflikt wertschätzend miteinander unterwegs sind, dann fällt es noch recht einfach, mit dem Thema umzugehen. Dann kann man recht gut miteinander reden, ins Gespräch kommen. Wir kennen das Prinzip von Vergebung. Wir kennen das Prinzip von Saat und Ernte. Wir können das anwenden. Aber wie ist das, wenn vielleicht der Respekt, die Wertschätzung, das Wahren der Würde des anderen einseitig ist? Wenn du ständig verletzt wirst, bewusst verletzt wirst und dein Gegenüber einfach nicht aufhören will, die Haltung deines Gegenübers darf deine Haltung nicht verändern. Und doch wird sie es tun. Denn in einer solchen Situation ist es vollkommen normal, dass sehr starke Gefühle hochkommen. Wut, Verletzung, Trauer, Enttäuschung. Und diese Gefühle können dann die Oberhand gewinnen. Das ist menschlich. Es ist schwierig, sich dann zu reflektieren und zurückzunehmen und zu sagen, Okay, aus dieser Situation muss ich jetzt rausgehen, weil ansonsten werde ich auch verletzend. Es ist schwierig, dann ins Gebet zu gehen und zu sagen, Gott, bitte nimm mir diesen Schmerz und schenk mir wieder neu die Liebe für meinen Mitmenschen. Manche Dinge lassen sich nicht direkt klären. Manche Dinge werden erst nach Jahren geklärt. Manche Dinge werden nie geklärt vielleicht. Aber wir dürfen es immer wieder aus Liebe zu dem anderen heraus versuchen, solange der andere dazu bereit ist. Wichtig ist, dass wir diese Liebe für den anderen behalten. Denn er ist wie wir. Der Nächste ist wie wir. Und genauso wie er auch, mache ich auch Fehler. Und genauso wie ich mir von meinem Gegenüber die Gnade wünsche für meine Fehler, die ich mache, bin ich dafür verantwortlich, ihm Gnade zu erweisen, ihm zu vergeben. Und was wir nicht vergessen dürfen, genauso wie für uns, genauso wie für dich, gibt es auch für ihn Hoffnung. Genauso wie dich liebt Gott dein Gegenüber, deinen Nächsten, deinen Mitmenschen schon jetzt. Und genauso wie du hat er die Chance, Gott lieben zu lernen. Dafür muss er Gott kennenlernen. Wie kann jetzt jemand Gott kennenlernen? Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Wenn du nicht gerade eine einzigartige Offenbarung hattest von Gott, dann brauchtest du jemanden, der dich auf dem Weg zu Gott an die Hand nimmt. Jemand, der dir die Liebe Gottes näher bringt und sie in dein Leben hineinspiegelt. Jemand, der dir deine Fehler vergibt und dir Gnade erweist. Und so wie du das brauchst, darfst du dieser jemand für einen anderen sein. Denn er ist wie du und er muss die Liebe Gottes in seinem Leben spüren. Wir haben die Liebe Gottes erfahren. Oder ich habe die Liebe Gottes erfahren. Ich weiß noch, wie es war, als die Liebe Gottes mein Herz komplett ausgefüllt hat. Ich stand dort hinten am Fenster und habe mich auf einmal frei gefühlt, geliebt, bedingungslos geliebt. Ich finde keine Worte dafür. Ich habe es versucht. Die letzte Woche habe ich nur darüber nachgedacht, in was für Worte man das packen könnte. Diese Liebe hat sich mir ins Herz hineingebrannt. Und diese Liebe von Jesus, die dürfen wir in die Welt hinausstrahlen lassen, sodass andere durch uns Jesus als den Herrn erkennen. Und genau wie es bei mir und wahrscheinlich auch bei dir, wenn du das schon erlebt hast, einer der schönsten Momente in meinem Leben war, diese Liebe zu spüren, so wird es auch für den Nächsten, für deinen Mitmenschen einer der schönsten Momente sein, wenn die Liebe Gottes sein Herz das erste Mal erfüllt und ihm bewusst wird, welche Gnade ihm zuteil wird. Und wenn wir die Menschen lieben, dann ist es nur logisch, dass wir uns für sie genau das wünschen, dass ihnen das Bestmögliche widerfährt und dass wir sie dorthin begleiten, wo wir denken, dass es ihnen gut gehen wird, wo wir denken, dass sie die Möglichkeit haben, das zu erfahren. Ich möchte dich dazu herausfordern, dich in der nächsten Woche mal einfach umzuschauen. Da, wo du bist. Wo ist dein Nächster? Wer ist wie du? Wer braucht Gnade? Wer macht Fehler wie du? Aus welchen Gründen heraus agieren wir Menschen? Wir haben alle unsere Gründe. Zu wem kannst du eine etwas stärkere Beziehung vielleicht aufbauen? Wem kannst du die Liebe Gottes etwas näher bringen? Ganz praktisch, indem du handelst, indem du aus Liebe handelst, indem du vergibst, indem du gnädig bist. Gibt es vielleicht jemanden, den du einladen kannst, hier in den Gottesdienst zu kommen, in einen anderen Gottesdienst zu gehen, wo er von Jesus hören kann? Wem kannst du von Jesus erzählen? Schau dich unter deinen Nächsten um. Sie sind wie du. Jeder einzelne von ihnen ist wie du. Amen.